Und das iPhone 13 ist irgendwie 80 Mal schneller als der Rechner, den wir 2004 haben. Mhm. Das heißt, ich könnte heute diese Sachen, die wir damals gebaut haben, könnte ich 80 Mal schneller auf einem iPhone berechnen, also diese E-Mails zusammenzupacken. Und da macht man sich eigentlich gar nicht so Gedanken drüber, weswegen dann diese Entwicklung so schnell ging.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Ich bin ein sehr regelmäßiger Hörer von Lanz und Precht, dem, glaube ich, nach wie vor erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Und allein deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Und nein, es ist nicht Markus Lanz, der war ja schon mal hier und hält, glaube ich, nach wie vor den Hörerrekord mit 520.000 Hörern und Hörern. Es ist auch nicht Richard David Precht. Es ist jemand, der aber, wie ich, eine sehr enge Bindung zu Lanz und Precht hat und der daraus eine eigene, wie ich finde, verrückte und wunderbare Podcast-Idee gemacht hat. Und das noch Verrücktere, deswegen ist er gar nicht hier. Denn mein heutiger Gast ist hier, weil er zum ersten Mal in seinem wahnsinnig bunten und abwechslungsreichen Leben ein Buch geschrieben hat, das von Sascha Lobo gelobt wurde. Und das ist deshalb interessant, weil es um KI geht und in dem Florenz Gaub das Vorwort geschrieben hat. Und ich glaube, Jonathan Nese das Cover gestaltet hat. Also viel mehr, er zuckt schon, wahrscheinlich ist alles falsch. Viel mehr geht jetzt. Das klingt alles irre. Ist es aber nicht, aber vielleicht doch. Und ich kann euch versprechen, dass es 45 unglaublich lustige Minuten werden. Interessante Minuten und vor allen Dingen, das will ich sagen, mutmachende Minuten für alle die, die glauben, dass mit der künstlichen Intelligenz das Ende der Welt relativ nah ist, kann ich sagen, nee, ist es nicht. Also ich freue mich über Andreas O.Loff. Wir werden gleich mal klären, wofür das O steht. Das weiß ich, habe ich nicht rausgefunden. Den Autor von Das geht nicht mehr weg, KI in der Welt von morgen, erschienen im Rowohlt Verlag. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Wofür steht das O?
Vielen Dank für die Einladung. Also und vor allen Dingen diese Einleitung, das stimmt wirklich eine ganze Menge. Also auch das Cover ist von Jonathan Mese und Florence Gaub hat das Vorwort geschrieben. Wofür steht das O und warum verwende ich das? Da werde ich relativ häufig gefragt. Und wir erinnern uns an eine Zeit, wo wir Suchmaschinen hatten, die AltaVista.com hießen und ich damals in der New Economy in der Agenturszene gearbeitet habe. Und da fing man an, Menschen zu googeln, wenn man geguckt hat, was die so machen im Arbeitsumfeld. Und da gab es einen Andreas Loff in Ostdeutschland, der mit einem roten Opel Calibra teilweise an Wettbewerben teilgenommen hat, wie laut die Autostereoanlage ist. Das bin ich nicht. Und ich wurde dann aber durch Suchanfragen verwechselt mit dem und angesprochen, ob ich denn da eventuell auch an diesen Wettbewerben teilnehme. Und gleichzeitig hat mein Grafiker eine Visitenkarte gemacht und sagte, Mensch, die Gewichtung von deinem Vornamen zu deinem Nachnamen, die ist so ein bisschen schief, hast du nicht einen Zweitnamen, wo wir das abkürzen können mit einem Punkt? Und dann sagte ich, ja, Oliver, und dann gab es dieses O dazu und gleichzeitig habe ich mich dann sehr individuell im Internet gemacht.
Und es ist natürlich, ehrlich gesagt, dadurch ein anderer Name. Andreas Loff ist was ganz anderes. Da hat derjenige, der dich beraten hat, recht, als Andreas Olof.
Ja, es ist so witzig, weil die Leute schreiben auch manchmal Olof, also in einem Wort. Also
klingt so ein bisschen russisch.
Ja, es gibt, glaube ich, einen Sänger, der heißt irgendwie Olof. Aber
ich wollte natürlich eigentlich ganz anders unser Gespräch anfangen. Ich wollte dich natürlich fragen, Andreas, aber die Frage ist Quatsch, aber ich stelle sie trotzdem. Jeder weiß dann, der sich auskennt, weiß, warum ich diese Frage stelle. Andreas, wo erreiche ich dich?
In meiner Kemenate.
Lieber Markus. Du musst einmal kurz erklären, wie ihr auf die Idee gekommen seid, einen Podcast zu machen, von dem es jetzt schon 200
Folgen? Nee, ich glaube, es gibt, wir machen den seit 3 Jahren. Also wir nehmen ja immer die Folgennummer von Lanz und Precht.
So rum, genau.
Also es ist so, dass ich saß zusammen mit Atze Schröder.
Noch mal erzählen, also wie ihr auf die Idee gekommen seid, einen Podcast zu machen, der sich mit dem Podcast von Lanz und Precht beschäftigt. Genau. So, jetzt du, Atze Schröder.
Wir machen jede Woche eine Zusammenfassung der aktuellen Folge von Lanz und Precht.
Ja.
Und zwar zusammen mit Ingmar Stadelmann und ich saß zusammen mit Atze Schröder und der sagte zu mir, sag mal, hast du die aktuelle Folge Lanz und Precht gehört? Und dann sagte ich, ja, gerade nicht, ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Und dann sagt er, ja, aber die Themen sind so gut, man kann sich darüber unterhalten und jeder hat was zu den Themen zu sagen. Und dann sagte er diesen Satz, es wäre so schön, wenn mir das jemand zusammenfassen würde. Und dann sagte ich, ah, das ist eine gute Podcast-Idee. Und dann haben wir am Anfang das versucht, in unter 10 Minuten zu machen, auch wirklich mit Redaktion und Text. Und irgendwann hatte der Redakteur keine Zeit und dann haben Ingmar und ich das einfach mal so im Zwiegespräch gemacht und das hat den Leuten viel besser gefallen. Und seitdem weiß ich auch, dass die Redaktion von Lanz und Precht uns hört und wir haben sogar so ein bisschen Einfluss auf die. Also die nehmen Punkte auf, die wir manchmal anmerken, wie zum Beispiel, dass sie oft nur die alte Bundesrepublik nehmen als in der Rückschau. Und Ingmar Stadelmann kommt ja aus Ostdeutschland, dass so die Ostperspektive manchmal fehlt. Und dann haben sie Ingmar Stadelmann ja auch schon mal eingeladen.
Wollte gerade sagen, der war dann zu Gast in einer dieser Sommergespräche. Sommergespräche. Die Sommergespräche, die ist ja deshalb gut, weil die Herren ja auch mal irgendwann Urlaub machen müssen.
Ja, Frechheit.
Und weil sie dann sozusagen diese, aber weil natürlich Markus Lanz immer den Anspruch hat, glaube ich, möglichst wenig Wochen nicht on air zu sein und deshalb wird das alles vorher aufgezeichnet. Ist auch eine Frage des Geldes.
Ich glaube, das ist der Vertrag auch.
Ne? Je weniger Sendungen man macht, desto weniger bekommt man. Und die beiden bekommen ja, das ist ja, ist es bekannt, ich erzähle jetzt, 1,5 Millionen Euro vom ZDF dafür.
Moment, ich glaube, das ist für die gesamte Produktion.
Genau.
Also da ist dann auch die Redaktion mitbezahlt und die Produktion und der Mensch, der da schneidet und so weiter. Also deswegen da...
Aber ich glaube, es gibt den schönen Satz, ich weiß nicht von wem aus dem Umfeld, dass es für die Autoren schon jedes Mal so einen kleinen, pro Sendung so einen Kleinwagen kommt schon rum. Für die Moderatoren, nicht Autoren.
Ich finde es ganz schön, weil bei uns kommt das nicht an. Ich hätte da auch gern was von, aber wir können uns nicht beschweren. Wir haben da wirklich großen Spaß dran. Ich bin ja mit Ingmar auch befreundet und das ist so einmal die Woche. Wir kommen besser gelaunt aus der Podcast-Aufnahme, als wir reingegangen sind.
Aber du hörst wie ich, mit anderen Worten, jede Woche Lanz und Precht.
Ja. Also das ist bei mir festes Ritual. Freitag muss ich das hören. Dann schreibe ich mir da meine Notizen auf und dann gibt's ein Transkript. Ich mache ein Transkript von der Folge. Dann gucke ich das nochmal durch. Also da habe ich schon immer ein paar Stunden zu tun mit den beiden.
Und viele kennen dich auch also aus dieser Podcast-Welt, aus dem wunderbaren Podcast Das Ziel ist im Weg. Wurde dann im Wohnwagen. Im Wohnwagen war das ein Wohnwagen?
Wohnmobil. Aber den mache ich nicht
mehr. Aber viele kennen dich daher. Und wir fangen jetzt, das ist ja ein Podcast, in dem es darum geht, wie Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Und wir gucken jetzt mal, wie bist du, wir wissen jetzt, dass du von Andreas Loff zu Andreas Olaf geworden bist, das haben wir geklärt. Wie bist du der geworden, der du geworden bist? Und jetzt jemand, der ein Buch schreibt über KI, das ich nenne es mal mit, Markus Lanz würde sagen, dass ich nur empfehlen kann, was sehr lesenswert ist. Und ich habe ihn darauf mal angesprochen und dann sagte er, das sage ich bei jedem Buch, das ist natürlich gemeint.
Ihm ist ein sehr gutes Buch gelungen, sagt er doch immer.
Genau, so.
Dem also, ein sehr gutes Buch gelungen ist.
So, in deinem Fall ist es aber auch so, ich will gerade sagen, warum. Was hat dieses Buch? Es hat zwei große Vorteile. Erstens, wenn man anfängt, es zu lesen, kann man nicht aufhören, es zu lesen. Und zweitens, man lernt unglaublich viel über KI. Also es ist wie so eine Gebrauchsanweisung für KI. Bitte verbessere mich immer, wenn ich Quatsch sage. Gebrauchsanweisung für KI. Sie fühlt sich aber nicht so an, weil man versteht es relativ schnell. Und für mich war es wichtig, der ich umgeben bin von Menschen, die durch KI das Ende der Welt bevorstehen sehen, dass es nicht so kommt. Aber wie bist du dahin gekommen? Und das ist eine irre Geschichte. Wir fangen an, dass du einen Realschulabschluss gemacht hast und dann bist du Fluggerätemechaniker geworden.
Ja, das lag ja nahe. Also ich habe die Schule dann nach der 10. Klasse beendet und ich kannte jemanden, der war Fluggerätbauer und Lufthansa ist ja ein guter Arbeitgeber. Mhm. Und da hieß es Lehre machen. Ich habe vorher Fahrräder und Mopeds gerne repariert, habe auch in so einem Fahrradladen gearbeitet. Und dann habe ich mich da beworben und ich glaube, unsere Nachbarin, die arbeitete da, die hat dann auch noch ein gutes Wort eingelegt. Und dann habe ich da 3,5 Jahre eine Lehre gemacht und alles gelernt, was man so am Flugzeug schrauben kann.
Um dann hinterher aber keinen Job zu kriegen, sondern Flugbegleiter
zu werden. Wir waren das erste Lehrjahr, was nicht übernommen worden ist. Seit dem Krieg hat man immer gesagt, das erste Mal war eine Luftfahrtkrise. Ich weiß nicht, war das Pan Am oder sowas in der Zeit.
Sag nochmal deinen Jahrgang, welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 73. So, und das war irgendwie eine der ersten großen Luftfahrtkrisen und wir wurden nicht übernommen. Also alle Lehrgänge auch, Fluggerätbauer. Aber sie haben natürlich geguckt, was können sie uns in der Zwischenzeit für andere Jobs geben. Und da wurde mir angeboten, Lagerist oder Gabelstaplerfahrer. Also so bleibt doch bei der Lufthansa, wir kümmern euch um euch. Und das war ja auch sehr nett. Und ich guckte diese Liste an und sagte, nee, das da, Flugbegleiter. Da hat mir die Haare kurz geschnitten, ich konnte relativ gut Englisch. Und dann bin ich da durch die Gegend gegondelt.
Und es wird, also nicht Ausgangspunkt Fluggeräte, Flugbegleiter. Und dann habe ich das nächste, was ich gefunden habe, worauf ich sofort ansprang, war Me, Myself and I. Me, Myself and I war mal in Hamburg eine große TV-Produktionsgesellschaft.
Richtig,
ne? Für MTV und so.
Ja.
Wie bist du aber als Flugbegleiter an die gekommen?
Na, der Freunde von mir aus der Schule, die haben da quasi die Computerfreaks, damals liebe Grüße an Till an dieser Stelle, die haben da in dem Medienlabor gearbeitet. Mhm. So hieß diese kleine, verrückte Truppe, die sich um dieses Internet gekümmert hat. Weil VH1 war damals mit einer der ersten, die eine coole Webseite gebaut haben, VH Wonderland. Und die saßen da im Medienlabor und man hat als Flugbegleiter wahnsinnig viel frei, wenn andere arbeiten müssen.
Stimmt.
Und dann bin ich da einfach hingegangen und habe mich dazugesetzt und habe gelernt, wie man mit dem Internet umgeht, wie man Webseiten baut. Und aus diesem ganzen Kosmos da bei Me, Myself and I sind relativ viele Internetagenturen entstanden. Und dann war es halt mehr oder minder der nächste Schritt in eine Internetagentur. Wir nannten es noch nicht so. Es waren Tapetentische mit eigenen Rechnern drauf und ich glaube, ich habe es auch im Buch geschrieben. Wir haben damals versucht, der Hamburger Morgenpost eine Webseite zu verkaufen. Da musste ich so
schmunzeln. Für 10.000 Mark wollte ihr eine Webseite in die Hamburger Morgenpost. Hätte aber auch beim Hamburger Abendblatt passieren können.
Genau. Entschuldigung, wir haben eine Zeitung. Ja. Was wollt ihr denn?
Genau.
So, und da ist natürlich eine ganze Menge passiert. Und als das Geld auch in diese Branche reinkam, war man dann schon im Jahr 2000, war man wahnsinnig Senior, wenn man da seit 5 Jahren sich mit auseinandergesetzt
hat. Und das war dann ja die Phase, wo diese ganzen, die auch heute noch unfassbar reich sind, diese ganzen Firmen entstanden, also wo die Gründer noch teilweise sehr reich sind, die Firmen gibt es schon gar nicht mehr. Ja. Du bist bei Kabel New Media gelandet, der legendäre Peter Kabel.
Genau.
Also man denkt ja, Kabel New Media, witzig wegen Kabel, nee, ja, der hieß halt Kabel. Nee.
Wir haben damals unser Startup Vice Versa, wo ich auch beteiligt dran war, an Kabel verkauft. Dann hatte ich plötzlich auch ein großes Aktienvermögen mit Kabel New Media Aktien. Und dann war ich kurz bei Kabel Creative Director und habe dann meine eigene Firma aufgemacht und bin aber mit Pauken und Trompeten in dieses Platzen der Dotcom-Blase untergegangen und ich hatte natürlich alle Kredite selbst unterschrieben.
Also und ich hatte das schreibst du in dem Buch, 380.000 Euro Schulden.
Ja, plötzlich. Das war toll.
Mit wie alt warst du damals?
30.
30, okay, krass.
Ja.
Das also alle anderen hatten, also da waren ein paar, die irgendwie Senna und Schrader, die irgendwie unglaubliche Kohle hatten und nicht wussten wohin und sagten, dann müssen wir nicht mehr.
Ja,
und du hattest in der anderen Richtung.
Naja, das Lustige war ja, ich dachte, ich hätte die Sicherheit mit den Aktien, das wäre ungefähr, aber die waren ja dann auch nichts mehr wert. Aber da muss ich halt wirklich ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Arne Platzbecker geben, der sich als mein Anwalt dann darum gekümmert hat, mich mit den Banken auseinanderzusetzen. Und dann hat man auch eine tolle Lösung gefunden, die hat ein paar Jahre gedauert, aber ohne Arne hätte ich das nicht geschafft.
War das dann für dich nicht so ein Moment, wo du gedacht hast, ey, weißt du was, dieses Internet und diese ganze digitale Welt, da lasse ich mal lieber die Finger davon, das ist mir zu riskant?
Ja, ach, das ist, nee, ich glaube nicht. Ich, am Ende des Tages war das ja eher die Business-Prozesse, die da schief waren, weil Leute an Dinge geglaubt haben, die halt aus viel Gedanken und Zuckerwatte entstanden sind und überhaupt gar keine tragfähigen Geschäftsmodelle waren. Aber das hat sich dann eigentlich so geändert. Ich bin dann in die Beratung gegangen, also habe lange Jahre O2 und Telefonica beraten, weil ich halt sowohl Technik als auch Marketing verstanden habe und mit diesen Menschen als Übersetzer arbeiten konnte. Und dann, das Schöne ist, wenn man mal so auf die Schnauze gefallen ist mit so viel Schulden und merkt, es geht ja trotzdem weiter, wird man auch mutiger. Also ich bin mutiger geworden oder dachte so, es kann mir ja nichts passieren. Unterschreib halt nie wieder solche Kredite, aber Wagnis kannst du halt eingehen.
Und du hast dann in dieser Zeit bei Telefonica und O2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Buch vor 10-12 Tagen gelesen, die ersten Kontakte zu etwas gehabt, was sich KI-mäßig anfühlte?
Nee, das war vorher, bevor ich in die Beratung gegangen bin. Das war ein Startup, was dann leider auch nicht richtig funktioniert hat, weil da war der größte Kunde Karstadt Quelle, die dann pleite gegangen sind. Aber wir haben dann 2004 ein Sprachmodell gebaut für ein Startup. Mithilfe der Universität Potsdam, dem Linguistikbereich und dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken in Kooperation, die Inhalte von E-Mails klassifizieren kann, also die Muster erkennt, worum geht es in einer E-Mail. Und zwar für Konzerne, die halt sehr viele Kunden-E-Mails kriegen, Millionen. Mhm. Also das, also Karstadt Quelle und ich kann mir vorstellen, Otto oder sonst was, da gibt es Kundenservice-E-Mails, da kommen ja jeden Tag Hunderte ran. Und um die vorher zu kategorisieren, was will der Kunde da eigentlich, erkennt man das in der Sprache und zwar nicht über Schlagwörter, haben wir ein Large Language Model sozusagen, ein Classifier
gebaut. Letztendlich, das ist, wenn man dieses LLM immer sieht, das ist KI.
Genau.
Genau, das meint es.
Genau, das ist eine Mustererkennung und das haben wir damals gebaut und eine ganze Menge gelernt, aber die Rechner waren noch nicht schnell genug. Unser Large Language Model hatte eine Datenbasis von dem gesamten Wikipedia 2004 plus ein paar digitalisierte Zeitungsartikel, die wir eigentlich hätten nicht verwenden dürfen, weil die Urheberrechte woanders lagen. Aber das ist ja schon lange her.
Aber hast du damals schon gedacht, oh, das ist etwas, was uns nochmal, was das ganze Spiel nochmal komplett verändern wird?
Ja, aber uns war klar, das wird eine ganze lange Zeit dauern, bis es das wird, worüber schon in den 50ern oder 60ern gesprochen wurde, von Marvin Minsky. Also dass wir halt wirklich, das nennt sich dann KI-Winter. Wo die Daten nicht da sind oder die Rechenpower nicht da ist. Die Modelle könnten das theoretisch machen, aber man kann es nicht schnell genug umsetzen. Dass das dann irgendwann kommt, war klar, aber dass es so schnell kommt, dann plötzlich innerhalb der letzten 5 Jahre oder 3 Jahre, wenn man unter die Motorhaube guckt, eigentlich die letzten 10 Jahre, ist das sehr schnell gegangen.
Also, aber das ist interessant, dass sozusagen, dass es nur davon abhing, von der Infrastruktur, die nicht da war.
Ja, also und den Daten. Genau. Und den Daten. Ne? Also genau. Dass
die ziehe ich jetzt mal dazu, die Daten, genau.
Ja, genau. Da liegt es dran. Also ich meine, 2004, unser Rechner war, also mein heutiges iPhone, was immer so ein altes iPhone ist, 15. Mhm. Ja, ich glaube, ist alt.
Ja, so alt auch nicht. Also alle, die 11 haben, sagen jetzt.
Nee, 13. Ich habe mal iPhone 13. Okay. Und das iPhone 13 ist irgendwie 80 Mal schneller als der Rechner, den wir 2004 haben. Mhm. Das heißt, ich könnte heute diese Sachen, die wir damals gebaut haben, könnte ich 80 Mal schneller auf einem iPhone berechnen, also diese E-Mails zusammenzupacken. Und das, da macht man sich eigentlich gar nicht so Gedanken drüber, weswegen dann diese Entwicklung so schnell ging.
Du warst aber, das sieht man auch da deiner Zeit voraus, dann auch bei den Podcasts, hast du 2018 angefangen, das war so die, in Hamburg guckt man da immer auf Philipp Westermeier, der dann auch irgendwie anfing mit seinen OMR-Podcasts und ich weiß auch, das Abendblatt fing damals an mit eigenen Podcasts und da gab es innerhalb des Verlages Riesendiskussionen darüber, was das für ein Quatsch ist und wieso wir denn was machen. Das würde sich nicht durchsetzen, dieses Audio, und wir würden doch hier Zeitungen machen. Also ein bisschen wie damals bei der Website. Wir sind aber dabei geblieben und siehe da, keine 8 Jahre später ist Audio vielleicht gar nicht, ist interessant. Ich habe das neulich eine Diskussion verfolgt über die politische Berichterstattung in Berlin, dass die im Moment ja vor allen Dingen von Audio getrieben wird. Also Ronzheimer, auch in diesem Podcast zu Gast gewesen, Robert Alexander. So, hast du das auch erkannt? Und dann kam so ab 2022, hast du dich dann verstärkt mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Wir haben noch so viel zu besprechen, dass ich da einen Sprung machen würde. Mich würde interessieren, wann kam die Idee? Weil erstmal denkt man ja, ganz kurz, wieso kann man über KI ein Buch schreiben? Also ist irgendwie, erstmal denkt man, das hat so ein Störgefühl da. Wann kam die Idee für jemanden, der ja auch noch nie ein Buch geschrieben hat, jetzt schreibe ich ein Buch über KI? Und dann sprechen wir darüber, wie du es gemacht hast, weil das total interessant ist. Und dann sprechen wir natürlich darüber, warum das eigentlich nicht weggeht, aber auch nicht schlimm ist, dass es nicht weggeht.
Also erstmal wie kam es dazu, das Buch zu schreiben, beziehungsweise als ich dann vom Verlag angesprochen worden bin, das ist passiert ja auch nicht jedem, muss man einfach sagen, ich hatte keine Idee, ein Buch zu schreiben.
Aber es ist der beste Weg, ehrlich gesagt, muss man sagen. Das Beste ist, wenn einen ein Verlag anspricht, weil der umgekehrte Weg ist die Chance 1 zu 1000.
Ja, also wirklich für mich ist das dann auch unglaublich gewesen. Da habe ich gesagt, worüber denn? Und dann sagten, ja, was dich so gerade mit KI beschäftigt und was mich unglaublich beschäftigt hat, war nach den Filmen, die ich gemacht habe und auch den Bildern, die ich ins Netz gestellt habe oder auf LinkedIn, dass die Vorbehalte gegenüber den Werkzeugen wahnsinnig groß sind und auch die Angst wahnsinnig groß ist. Und ich immer der Erklärbär war auf diesen Diskussionen, wenn ich mich mit Fotografen unterhalten habe, Grafikern oder Illustratoren oder Musikern, die wahnsinnig Angst davor haben und eine große Ablehnung habe ich gespürt. Und das hat mich auch verzweifeln lassen und auch wütend gemacht, weil ich sagte, nee, du musst dich damit beschäftigen, damit du verstehst, worum es geht. Also das, und sie so, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen. Mhm. So sag ich, ja, aber du musst dich damit beschäftigen, weil das wird Infrastrukturtechnologie werden und das geht nicht mehr weg. So, und wenn du dich nicht damit beschäftigst, werden es andere machen und die werden wahrscheinlich qualitativ besser arbeiten können, schneller arbeiten können. Und du musst zumindest wissen, was, wenn du Angst hast, dass da eine Gefahr ist, die dir einen Job wegnimmt, dann musst du zumindest wissen, was ist diese Gefahr. Also Angst ist keine Option und nicht hingucken ist keine Option. Und aus der Motivation, das ist ein großer Teil dieses Buches, gar nicht unbedingt zu erklären, wie KI geht, weil es sind auch ein Tool zum Beispiel, was ich in diesem Buch erwähne, hinten drin, das gibt's schon gar nicht mehr. Also Zora ist gerade eingestellt worden von OpenAI. Aber es geht auch nicht um die Tools. Ich glaube, es geht um die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn es ist wie Strom. Das geht nicht mehr weg.
Der hake ich gleich mal ein, bevor wir zu dem Buch kommen. Ich habe nämlich genau das gleiche mit einem Freund, der gesagt hat, Hamburger Manager, ein großes Hamburger, größeres Startup, der sagt, ich muss mich damit jetzt beschäftigen, es macht mir so eine Sorge. Beschäftigt sie sich damit und jedes Mal, wenn wir uns trafen, redet er über nichts anderes. Er kommt aber zu einem ganz anderen Ergebnis als du. Er sagt dann zu mir, Lars, es ist alles ganz furchtbar. Es wird alles ganz schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere Kinder zusammen haben. Wir fünf, also nicht zusammen, er hat drei, ich zwei. Was die für Jobs haben, ob überhaupt noch Jobs übrig sind. Aber wahrscheinlich muss es das bedingungslose Grundeinkommen geben, weil alles verschwindet, unsere Geschäftsmodelle sind weg. Und je mehr er sich mit der KI beschäftigte und Seminare machte und irgendwelche Scheine machte und was es da alles gibt anscheinend, desto depressiver wurde der. Dass ich irgendwie gesagt habe, Alter, es ist doch noch immer alles gut gegangen. Also die Welt wird nicht untergehen und so. Aber bei ihm, nein, Lars, das liegt nur daran, dass du dich damit nicht auskennst, wenn du dich damit so beschäftigt hättest wie ich. Und jetzt kann ich ihm ja, deshalb freue ich mich, dass du zwei Bücher mitgebracht hast. Einen gebe ich. Was sage ich dem?
Naja, das Schöne ist ja, Zukunft passiert ja nicht einfach so. Zukunft ist ja nicht eine Liste, die wir abarbeiten, sondern in dem Moment, wo wir erkennen, worum es geht, können wir die mitgestalten. Das heißt, eigentlich wundere ich mich über deinen Freund, weil solche Menschen habe ich in meinem Umfeld nicht, die sich damit beschäftigen. Im Gegenteil, die sagen dann meistens, ah, jetzt habe ich das verstanden.
Dass und wenn ich dir sagen würde, ist, welches Unternehmen der leidet, würdest du wahrscheinlich dich noch mehr wundern, sage ich aber nicht.
Ja, okay. Magst du mir vielleicht ja off the record erzählen, weil ich kann da noch Therapiestunden geben. Ja, aber es ist halt wirklich so, dass in dem Moment, wo man erkennt, worum es geht und wie die Zukunft aussieht, dann kann man sie ja mitgestalten und deswegen bin ich auch so allergisch gegen diese apokalyptischen Erzählungen.
Also wenn die Maschinen übernehmen alles.
Das Spiegeltitel sehe, so ja. Vor allen Dingen, wenn von die KI gesprochen wird. Also bitte die Tools benennen. Wenn ich mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Wand bohre, sage ich ja auch nicht, das habe ich mit Strom gemacht. Also dementsprechend. Und wenn man diesen apokalyptischen Erzählungen folgt, dann kommt daraus ja so, ja, okay, die Welt geht eh unter, dann muss ich ja nichts mehr machen. Also dann kann ich mich ja ergeben. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, dass der Spiegel zum Beispiel da rausgeht mit Terminator-Bildern und sagt, die tödliche Intelligenz. Und ja, man kann mit der Technologie auch viel Blödsinn machen. Und wir müssen als Gesellschaft verstehen, worum es geht und was man machen kann, damit wir uns gerade in demokratischen Gesellschaften auch entscheiden können, was wir nicht machen wollen. Wir haben uns bei Strom auch dafür entschieden, jetzt hier in Europa nicht unbedingt elektrische Stühle damit zu bauen und Leute umzubringen, sondern vielleicht mal dunkle Stadtteile heller zu machen. Und genau dieselbe Pflicht haben wir auch, uns bei einer solchen Infrastrukturtechnologie uns damit zu beschäftigen und zu sagen, was wollen wir damit machen, was wollen wir erlauben, was wollen wir nicht erlauben und was sehen wir, was wir Gutes damit tun können.
Für mich, was ich mitgenommen aus dem Buch, eine Erkenntnis, die ist auch nicht neu, aber die ist mir so hängen geblieben, ist die, am Ende ist KI eben nicht das, was wir, also man nennt es künstliche Intelligenz, in Wahrheit ist es Mathematik.
Ja, es ist eine Mustererkennung. Also das ist ein Marketing-Trick, das Ding künstliche Intelligenz zu nennen. Also ein guter, also den sie in den 50ern irgendwie so rausgebracht haben, damit sie Fördergelder bekommen, Forschungsgelder. Also war ein guter Begriff, aber Das ist natürlich auch Science Fiction. Das lädt ja dazu ein, dystopische Bilder aufzumalen. Und davon gibt es ja in Filmen viele, Skynet und so weiter. Und das ist auch alles lustig, sich anzugucken. Aber am Ende, wenn man sich die Tools anguckt, dann ja, sind es Mustererkennungen. Also ChatGPT wird nicht irgendwann auf die Idee kommen, uns umzubringen.
Und stößt auch, das fand ich auch interessant, wenn es um Kreativität geht, das ist ja etwas, was in unserer Branche und auch bei vielen Künstlern dieser, okay, das war's. Warum soll ich noch ein Buch, also das ist ja geil, dass du jetzt ein Buch über KI schreibst. Warum soll ich noch ein Buch schreiben? Das kann doch die KI viel besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, als das Ansinnen an dich herangetragen wurde, wahrscheinlich, du schreibst es auch, kurz gedacht hast, und viele werden dich das fragen, naja, klar, hast du die KI schreiben lassen.
Klar, natürlich.
Genau. Also, was, wo, wie weit kommt die KI, wenn es um so ein Buch geht?
Naja, das kommt drauf an. Nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen weiter. Also die Modelle verändern sich sehr schnell und ich kann auch nicht jedes Modell in- und auswendig, was das alles kann. Aber als ich das probiert habe, als der Verlag sagte, schreib doch mal 2 Probekapitel, dachte ich so, ja, das kriege ich ja wohl easy hin, hier mal eben so KI, gebe ich mal ein paar Sachen ein, gebe mal einen Text ein, mach das in meinem Stil. Nee, das ist bei 5000 Zeichen fängt die an, sich zu verschlucken, zu halluzinieren. Und das funktionierte nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe es nicht nochmal probiert. Aber der Weg für mich war ein ganz anderer, die Tools dann zu nutzen. Also ich habe ja so 75-80% wirklich eindiktiert auf den Hügeln von Somerset und im Alstertal auf langen Spaziergängen.
Das ist eine schöne Wieso. Somerset ist dann so ein bisschen, wenn du gedacht hast, wenn ich so ein Buch mache.
Ich habe da Freunde und ich kenne die Gegend sehr gut. Okay. Und ich wollte schon immer mal in England mehr als immer ein paar Wochen zu verbringen und sagte so einen Monat da irgendwie so im Schreibexil wirklich raus, dass man nicht denkt, ich muss noch Wäsche waschen und einkaufen. So, ich muss mich dann schon wirklich drauf konzentrieren, weil ich auch Filmprojekte hatte. Ich habe direkt nach der Buchabgabe musste ich nach Rom zu einer NATO-Konferenz und den Eröffnungsfilm machen. Das war alles gleichzeitig. Ich bin gleichzeitig umgezogen und dann dachte ich, okay, dann nimmst du dir diesen Monat und schreibst dieses Buch in diesem Monat runter. Und bin wirklich, habe mir so einen Tagesplan. Nach dem Frühstück so und so viele Stunden spazieren gehen, dann Mittagsschlaf und dann am Computer den Text überarbeiten, das Transkript. Und da helfen natürlich Tools. Unter anderem haben KI-Systeme festgestellt, dass ich in den Zeiten wahnsinnig viel springe, wenn ich und Bandwurmsätze einbaue. Die ins Nichts führen, wenn man so vor sich hin monologisiert und zwischendurch auch noch in die Gegend guckt und vergisst, wo man gerade war in diesem Nebensatz und noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz. Das habe ich mir dann zeigen lassen. Und wo sind diese Logikfehler, wo sind gehen Sätze ins Nichts? Und habe dann das per Hand überarbeitet. Also da habe ich zwar KI-Systeme gefragt, mach mir mal einen Vorschlag, wie ich das vielleicht mal kürzer machen kann. Aber der Mensch war immer noch das Entscheidende am Ende.
Und das habe ich auch so schön, weil mir das immer passiert, man transkribiert ja auch so ein Gespräch, was wir hier haben, transkribiert das alles, aber man hat damit am Ende, da ist die KI noch so mittelgut, noch ganz schön viel Arbeit, ne?
Ja, definitiv.
Also es ist nicht so, dass man sagt, oh ja, cool, wir reden jetzt hier und mach mir daraus mal ein schönes Gespräch. Ist auf jeden Fall schwieriger. Aber würdest du sagen, am Ende wird es, wenn es um kreative Prozesse geht, das ist ja alles, was wird die KI immer an ihre Grenzen gestoßen, weil sie halt Mathematik ist? Oder weil sie immer nur auf das sich beziehen kann, was schon da ist?
Das ist eine Mischung aus beiden. Okay. Also wenn ich rangehe und kreativ etwas erarbeiten möchte, einen Film oder ein Bild, dann entsteht das bei mir immer erst im Kopf. Und dann versuche ich, und das ist ja auch der Skill, um den es geht, egal was es ist, ist die Eigenschaft, die wir lernen müssen, ist sehr gut beschreiben können. Und was man sehen will, was man hören will, und das ist das, was wir den Kindern mitbegeben müssen. Also je genauer ich ein Bild beschreiben kann, wenn ich jetzt sage, mal mir mal einen Baum, dann würdest du sagen, ja, ich mal dir jetzt mal einen Baum und dann malst du einen Baum, weil ich gesagt habe, mal einen Baum. Ob der jetzt auf einer Wiese steht, an der Küste, ob der Blätter hat, ob der Nadeln hat oder sonst was. Das hätte ich dir ja mitgeben müssen, damit du den Baum besser malen kannst, den ich mir vorstelle. Das ist nichts anderes, wenn ich zu einem Maler gehe. Stellen wir uns vor, du bist ein Maler, ich möchte ein Bild von einem Baum haben. Dann muss ich den ja genau beschreiben. Und das bei den Maschinen nicht anders. Und dann kommt da ein Bild raus, idealerweise, was ich vorher im Kopf hatte. Und das ist ja in meinem Kopf entstanden. So, dass die Maschine zwischendurch mir noch verrückte Dinge vorschlägt, wo ich sage, da bin ich ja nie drauf gekommen, dass da noch ein Hase neben sitzen könnte oder sonst was. Das kann man natürlich auch regulieren und plötzlich wird man auch inspiriert von dem, was einem die Maschine zurückspielt. Man kann zum Beispiel bei einigen Systemen einfach so einen Regler hochschieben, der heißt Chaos. Mhm. Und der macht dann verschiedene Varianten daraus, aus dem, was du an Beschreibung gegeben hast. Und das ist so ein, ja, die Kreativität bleibt da und vor allen Dingen gerade beim Geschichtenerzählen. Wenn man selber, also ich bezeichne mich selber als Geschichtenerzähler, mhm, am meisten als Berufsbild. Und gerade wenn man das machen möchte, dann bekommt man, wenn man jetzt einfach nur sagt, schreib mir hier eine Heldengeschichte über den Menschen aus Hamburg, dann wirst du die durchschnittlichste Heldengeschichte kriegen, die es gibt. Also du musst da schon mehr reinbringen, damit dir die Maschine hilft.
Ja, genau. Und das heißt mit anderen, das Interessante, also je genauer, je detailgetreuer du wirst, je mehr du beschreibst, was du haben willst, also das ist dann ja schon deine kreative Leistung, desto mehr kann dir die Geschichte helfen. Aber da ist es auch gar nicht mehr so weit weg davon, da kann ich auch selber schnell aufschreiben.
Ja, es gibt einige Sachen, die macht man dann auch lieber so. Das sage ich beim Film auch immer. Also wenn mich jemand fragt, ich berate ja auch so Produktionsfirmen, wie können wir KI einsetzen? Da sage ich, alles, was ihr filmen könnt, filmt bitte. So alles, was ihr nicht darstellen könnt. Okay. So alles, was in der Zukunft passiert, in der Vergangenheit, was ihr wirklich mit wahnsinnigem Aufwand nur machen könnt, je nachdem, was ihr für ein Budget habt. Wenn ihr 50 Leute in Kostüme stecken wollt, bitte machen. Mhm. Ist immer noch besser. Dann machen wir den Hintergrund mit Video-FX, weil KI ist auch nichts anderes als Video-FX. Also das, was wir seit 30 Jahren irgendwie schon haben. So, dann machen wir das damit, aber filmt, was ihr filmen könnt. So, weil das ist, stört auch Menschen und ist ja auch, hat ja seine eigene Ästhetik.
Helge Fuß, früherer zweiter Chefredakteur der Tagesthemen, jetzt Chefredakteur der Premium-Gruppe bei Axel Springer, hat bei den Münchner Medientagen gesagt, eigentlich ist KI ein Betriebssystem. Würdest du dem zustimmen? Für Journalismus.
Ja, ich benutze es für Journalismus ja nicht selber, aber wahrscheinlich ist es so und das nächste sind wahrscheinlich die Agenten, die jetzt kommen. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel Journalisten, die sind schon fast 60 Jahre alt, arbeiten im Sportjournalismus und die haben sich selber etwas erschaffen und zwar einen Agenten. Mhm. Ich kenne jemanden, der hat sich einen Agenten geschaffen, der guckt nach Transfergerüchten im Fußball, im Internet und klassifiziert die auf Wahrscheinlichkeit. Und wenn es über eine gewisse Schwelle der Wahrscheinlichkeit geht, dann wird ein journalistischer Text schon mal vorstrukturiert, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Das heißt, er hat sich eine Arbeitsmaschine geschaffen, wo dann Wahrscheinlichkeiten rauspurzeln, wo er dann händisch als Mensch noch nacharbeiten kann. Aber das ist sozusagen eine journalistische Vorverarbeitung hat er sich erschaffen. Und der ist kein Programmierer. Mhm. Der ist Sportjournalist. Der hat nie programmieren gelernt. Mhm. Und der kann das plötzlich mit den Tools, mit dem Vibe-Coding, wie das so schön heißt, sich selber diese Maschinen erschaffen. Ich habe einen anderen Freund, der ist Mitte 50, der hat sich einen Agent erschaffen, der ihm Masterclasses macht. Das heißt, der hat vor 10 Jahren mal irgend so ein MIDI-Gerät gekauft, macht auch Musik, spielt Klavier und versteht das nur halb. So kann so 3 Knöpfe und dann kann er so ein bisschen Musik machen, aber nicht so richtig. Wir alle kennen ja diese Geräte, die wir irgendwann mal gekauft haben. Dann gibt er jetzt dieses MIDI-Gerät und sagt seinem Agent, mach mir eine Masterclass, 10 Stunden. Und er sitzt dann da und dann kommen so virtuelle Rick Rubins noch dazu, die ihm erklären, was für Musik man da machen kann. Und dann macht er 10 Tage hintereinander, jeden Tag 1 Stunde Masterclass. Macht das jetzt für Photoshop, das hat er nie richtig verstanden, für andere Programme, für alles, was er lernen möchte. Das ist einfach unglaublich schön.
Warum hörst du dir eigentlich, frage ich mich gerade, Lanz und Precht noch an und lässt es nicht einfach die KI zusammenfassen?
Ich mache ja beides. Also ich mache ein Transkript und lasse ein KI-System mir auch die größten Überpunkte rausnehmen. Und ich mache das Gleiche nochmal parallel selber. Und dann gleich packe ich das zusammen. Das macht es schon schneller. Vor allen Dingen das Transkript macht ja auch ein KI-Tool. Und Ingmar macht das Ganze ganz analog. Und deswegen führe ich immer sehr strikt auch durch, was war wann passiert. Weil Ingmar neigt dazu, auch mal den größten Lacher gleich am Anfang zu bringen, aber der kommt erst am Ende. Und dann gebe ich dem Ganzen so ein bisschen Struktur. Wobei, und da hilft KI auch schon, aber ich will das auch hören, weil die Zwischentöne kann die KI nicht.
Das wollte ich mal sagen. Das ist irgendwie gerade, das ist ja die Frage, was macht KI zum Beispiel mit diesem Podcast? Und das ist schwer sich vorzustellen. Wahrscheinlich geht das irgendwann, dass da zwei Stimmen sich gegenseitig unterhalten, so in dem, aber es ist halt, es wird nie das Gleiche sein. Das wird tatsächlich nie das Gleiche sein.
Die Nuancen, ja. Wenn Richard über Markus lacht, ne, oder so ein bisschen spöttisch was sagt oder andersrum oder die sich gegenseitig teasen, das ist ja auch, das ist ja ein wunderschönes Verhältnis, was die beiden ja manchmal haben. Gerade wenn die über was Persönliches sprechen, wo der eine nicht gedacht hat, dass der das gemacht hat. Da kommt, neulich kam eine Geschichte, wo Richard David Precht in seiner Zivi-Zeit nackt eine Kirche bemalt hat. Mhm. Also halbnackt und ausgehungert und psychedelisch. Und da kommt von Markus dann so viel, das würde, diese Zwischentöne würde ein KI-System nicht hören, noch nicht hören.
Hast du mit Markus Lanz, ich kenne das ja, ich habe ja ein Buch über Markus Lanz geschrieben und dann während dieser Recherche ungefähr 30 Mal mit ihm telefoniert. Jedes Telefonat begann mit dem Satz, lieber Lars, ich will dieses Buch nicht, aber ich muss dir jetzt doch nochmal erklären, wie das mit Wetten, das war. Und als das Buch dann erschien, haben wir, wie gesagt, diesen Podcast auch gemacht im Thalia Theater. Und er hat dann vor allen Leuten dann erzählt, dass er das Buch natürlich nicht gelesen hat. Und er behauptet das bis heute, dass er es nicht gelesen hat. Ich erzähle gleich, warum ich es erzähle. Fragte mich dann hinterher, ob er nochmal 30 Exemplare haben kann für verdiente Mitarbeiter. Alles gut. Aber er mag das ja eigentlich nicht, ne? Er mag das eigentlich nicht, das ist die Frage, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Und war das von Anfang an so, die Reaktion dann, als Ingmar dann auch eingeladen wurde, war dann ja, Mensch, Richard, da gibt's ja sowas und die beschäftigen sich mit uns und so. Eigentlich gefällt ihm sowas nicht, weil er keine Kontrolle darüber hat.
Ich glaube, er hat verstanden, dass wir A, wir treten ja nach oben, und B, wir machen das immer liebevoll. Ne? Also
das stimmt.
Wir
callen, aber auch sehr lustig.
Ne? Ja, also, genau. Ja. Es ist Satire, definitiv. Und ich habe ihn ja mal getroffen und das war ganz witzig, weil ich sagte meinen Namen und dann sagte er, den Namen habe ich schon mal gehört. Und dann sagte ich, Richard, wo erreiche ich dich? Und dann ging wirklich ein breites Lächeln über seine Lippen. Also ich hätte gesehen, wenn es nicht. Ich glaube, ihm gefällt das, weil er natürlich auch, also es ist ja auch, es ist der einzige deutsche Podcast, über den es einen Podcast gibt.
Das stimmt.
Muss man auch einfach mal so sagen. Und das ist ja auch eine Auszeichnung. Also davon mal ganz abgesehen. Ich glaube, so Imitationen gefallen ihm vielleicht nicht so gut. Aber ach, wir machen das liebevoll. Und ich glaube, Richard, die stehen ja über den Dingen.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist das dann größte Auszeichnung, wenn du sozusagen karikiert wirst.
Ja.
Dann heißt es, die Leute wissen, weil du kannst nicht etwas karikieren, was keiner kennt. Zurück zum Buch. Noch zwei Dinge, also unbedingt zwei Dinge, die ich wissen muss. Ansonsten würde ich wirklich sagen, Leute, wenn ihr dieses Buch lest, ihr müsst es einfach lesen, weil man kann es extrem schnell lesen. Das ist jetzt, man klingt ja immer so, ist mal schnell durch. Das spricht jetzt für die Art und Weise, wie du es geschrieben hast. Das
ist nicht besonders, also sind nicht große Buchstaben.
Nein, wie du es geschrieben hast, weil man, es ist halt extrem unterhaltsam und es nimmt einem tatsächlich, das ist glaube ich das Ziel gewesen, die Angst vor der KI.
Das war das Ziel, dass man genau die Menschen, also das Lustige war in Somerset, da habe ich dann gewohnt in so einem englischen, ja, es nennt sich Resort, es war ein sehr runtergekommenes Landhaus mit Hotelbetrieb und so einem kleinen Spa mit so einer Dampfsauna drin. Und ich saß dann immer danach noch in der Dampfsauna mittags. Und die Engländer, der Unterschied zu den Deutschen ist, die haben nicht nur eine Hose an in der Sauna, sondern die unterhalten sich auch. Da ist wirklich viel Smalltalk.
Okay.
Da wirst du gefragt, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier einen Monat im Hotel. Was? Einen Monat im Hotel? Ja, ich schreibe ein Buch. Ja, worüber denn? KI. Und dann hatte jeder eine Geschichte zu KI und Ängste. Und das war wirklich vom Handwerker bis zum Manager. Jeder hat mir da seine Geschichte erzählt. Und ich habe da lange diskutiert und es war wirklich die Idee, die Ängste, die mir da entgegenkommen, auch aus meiner Bubble sonst, da zu nehmen und eine Vision aufzuzeigen und eine Utopie, was denn alles passieren kann, eben auch mit Maschinensteuer, bedingungsloses Grundeinkommen gegenüber, also wirklich einfach mal Modelle aufzusetzen, die ich auch bereit bin zu unterstützen, wenn jetzt eine Kommune oder ein Land sagt, Mensch, lass uns das mal ausprobieren. Nicht mit 50.000 Leuten, sondern mit 500 oder 50.
Und es ist ja so, in jeder Geschichte, ich musste, als ich dann gestern nochmal reingeguckt habe und mir noch gucke, was ich mit Stichworte gemacht habe, hatten wir so ein Problem mit einer Toilette, die ganz komisch roch. Und alle möglichen Experten kamen und sagten, woher kommt das? Und dann gibst du es einmal bei ChatGPT ein. Und dann habe ich gesagt, ChatGPT sagt, guck doch mal den Dichtungsring unten rechts da. Und dann war es das. Also es ist so irre. Und da waren aber 3-4 Leute, die da rumstanden und keinerlei. Und dann sagt man so, hey, allein deswegen schon hätte das erfunden werden müssen. Du musst erzählen, Florenz Gaub, die kennen viele, auch bei Markus Lanz im Talkshow, Militärexpertin, ne, ist irgendwie in aller Munde. Wie hast du es geschafft, dass sie dieses Vorwort schreibt? Und was ist diese Geschichte mit dem Rotwein? Die habe ich nicht verstanden. Die musst du einmal erklären, bitte.
Okay, es steht im Vorwort, ich hätte ihr fast ein Glas Rotwein beim ersten Kennenlernen übers Kleid gepackt. Und wir haben uns auf einer Bühne kennengelernt bei Micky Beisenherz auf der Apokalypse- und Filtercafé-Tour.
Okay.
Denn die darf ich ja, glaube ich, seit 6 Jahren mit Micky machen. Das war ja eigentlich auch mal, bevor es den Podcast gab, gab es ja ein Buch zu Apokalypse gibt's Filtercafé. Und da hatte er mich angesprochen, Mensch, ich mache eine Lesereise, willst du nicht mein Sidekick sein? So mit Gästen und so, ich will das so Late-Night-Show machen, mäßig machen, mit so mit Schreibtischen. Und du sagst, das ist ja Quatsch, lass uns, ich bin dein Barista, ich baue da eine Bar auf. Und seitdem sind wir, und dann kam ja ein Jahr später der Podcast. Und dann machen wir da jedes Jahr im Herbst eigentlich eine Tour. Und da war sie zu Gast in Frankfurt. Und dann hatte ich sie vorher gefragt, was willst du trinken? Und dann sagte sie, Wasser. Und dann sagte sie auf der Bühne, ich hätte doch gern Rotwein. Und dann musste ich auf so einer ganz schmalen Bühne Rotwein von hinten holen, bin so an ihr vorbei und habe ihr fast über das weiße Kleid oder cremefarbene Kleid ein Glas Rotwein geschüttet. Und wir haben uns danach sehr intensiv über KI unterhalten. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mal so Zukunftsstudien bebildern möchte. Und habe ihr dann mal ein paar Vorschläge gemacht und seitdem habe ich für die NATO relativ viel Video- und Bildmaterial generiert. Den Eröffnungsfilm für eine NATO-Konferenz in Rom letzten Oktober. Ich arbeite jetzt wieder an einem Projekt für die NATO.
Das heißt, da sind da immer Filme, wie was sein könnte, wie ein Szenario sein könnte, Angriffsszenario und sowas alles?
Ja, unter anderem. Also sagen wir mal Konflikte.
Okay.
Konfliktszenarien, was denn in der Zukunft auf uns zukommen kann durch Technologie. Und das kannst du ja nicht mit Real Film drehen.
Zum Glück.
Zum Glück. Genau. Und dementsprechend, das Spannende ist, dass viele sagen, NATO und Waffen und du bist doch totaler Pazifist. Und ein Freund von mir sagte, das ist so schön, sagte, ja, das ist so toll, dass du diese Filme machst als totaler Pazifist, als wenn das jetzt jemand macht, der Waffen total geil findet. So, sondern dass da jemand kommt, der da auch sein Auge mit draufwerfen kann, der eigentlich ein Mensch ist, der den Frieden liebt.
Jonathan Mese hat das Cover gemacht?
Ja.
Wie bist du an den? Das ist ja jetzt nicht irgendein kleiner Künstler, der mal irgendwie, wie ist das passiert? Und weil das Lustige ist ja, es passt natürlich, man denkt, KI, ne?
Ja,
also
ja,
irgendwie, aber eben nicht KI.
Nee, es ist, ich durfte das Video machen, ein Musikvideo von deren Single DJ Hell und Jonathan Mese. Die haben so eine Kraftwerk-Hommage gemacht. Gesamtklärwerk Deutschland. Da hat mich DJ Hell irgendwann, hat sich bei mir gemeldet, hatte Filme von mir gesehen, hat gesagt, wir machen da was. Hast du nicht Lust, das Video zu machen? Und dann habe ich das Video gemacht und das kam sehr, sehr gut an und dadurch habe ich Jonathan auch kennenlernen dürfen. Und dann habe ich, als ich das Buch schrieb, dachte ich so, machst du da ein Bild, was du selber machst drauf? Und dachte, nee, eigentlich wäre es ja richtig gut, echte Kunst da drauf zu haben. Und habe mich dann durchgerungen, ihn zu fragen. Erstmal habe ich seine Assistentin gefragt, weil ich mich nicht selber getraut habe. Und sie so, ja, natürlich kannst du das fragen, weil mehr als, also wer nicht fragt, der kriegt.
Genau.
Und als er dann ja sagte, war ich dann ganz, ganz glücklich und bin nach wie vor glücklich und super dankbar, weil das ist ein so toller Mensch. Jonathan Mese ist wirklich ein herzensguter Mensch, der voller Liebe ist. Und ich, wenn ich den jetzt hier im Raum sehen würde, würde ich den 5 Minuten drücken. So, weil das einfach ein so toller Mensch ist.
Du sagst, die Leute bestellen bei dir immer Filme und dann fragt man sich ja, brauchen die dich denn noch? Können wir es nicht selber mit KI machen?
Nein, ja, also können Sie? Bitte gerne versuchen.
Okay, wieder vor.
Also das ist ja, ich weiß nicht, ob du auf LinkedIn bist und da dir mal die Bilder anguckst, die Jochen aus der IT macht und denkt, das ist ein schönes Bild, da bluten jedem Grafiker die Augen.
So ist es.
Und
ist so ein bisschen, genau, es ist so ein bisschen wie, also mir geht es so immer, wenn man dann sieht, wie Leute, die ganz stolz sind, sagen, ja, jetzt gerade nicht, ich hatte eine Rede, die hat mir die KI geschrieben. Und dann siehst du die Rede und denkst, okay, du bist mit dieser Rede zufrieden, weil du auch sonst keinen großen Anspruch daran hast.
Genau.
Also wenn du einen Anspruch an was hast, dann stößt du damit schnell an Grenzen.
Ich kann nur empfehlen, sich das Video mal anzugucken, Gesamtklärwerk Deutschland. Das ist zu 90% Handarbeit. Das ist Videoschnitt auf Takt von Musik, eine Geschichte zu erzählen auf Takt von Musik, eine Reise durchzugehen. Es ist ein sehr verstörendes Video, aber sehr schön. Ich mag es nach wie vor und es ist eben auch zeitlos. Es ist vor, weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich, wie lange ist das her? Wahrscheinlich schon über ein Jahr. Und die Tools haben sich verändert. Die Qualität könnte jetzt viel besser sein von den Tools, aber es ist egal. ist egal, ich sehe das auch bei dem Musikvideo, was ich für die H-Blocks gemacht habe. Das gucke ich mir zwischendurch immer noch gerne an, weil die Ästhetik ist immer noch gut, auch wenn die Tools besser geworden sind. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird.
Lieber Andreas, das Irre ist, ich glaube, noch nie ist ein Podcast so unglaublich schnell vorbeigegangen, diese magischen 45 Minuten. Ich will aber erstmal dir dafür danken, dass du heute hier warst und die Gelegenheit aber nutzen. Liebe Grüße an Micky Beisenherz, weil Micky Beisenherz ist mein Lieblingsgast und ist auch jemand, der zugesagt hat, in diesen Podcast zu kommen, einen Live-Podcast sogar zu machen.
Ja.
Und du ahnst, wie jetzt die Geschichte weitergeht.
Ich ahne, das
war ungefähr, sehr gut. Das war ungefähr, ich glaube, die Zusage ist etwa 5 Jahre her. Mhm. Und ich weiß, ich habe ihn dann mal irgendwann in Berlin getroffen und er joggt an mir vorbei und sagt, Lars, Micky, denkst du dran? Ja, klar. Mhm. Und so, nochmal, ich versuch's nochmal, ich habe es immer wieder versucht über Leute, die sagen, sie kennen Micky Beisenherz gut und ihnen nahe sind. Gib ihm ganz liebe Grüße und das Angebot ist immer noch, ich würde mich so, aber ist es, ist einfach unglaublich viel beschäftigt.
Ja, muss man sagen. Ja, das ist definitiv so, das ist... Ich werde ihn am Freitag sehen und ich werde ihn grüßen.
Ganz liebe Grüße und ganz viel, aber ich glaube, ganz viel Erfolg. Wenn man ein Buch geschrieben hat, ist man angefixt und will noch ein zweites schreiben? Wie ist es bei dir?
Ich hätte eine Idee für ein zweites, aber ich möchte auch noch mal sagen, das Ganze gibt es auch als Hörbuch. Ich durfte auch mein erstes Hörbuch einsprechen.
Stark.
Und das war wirklich, wo ich sagte, wow, nochmal Respekt für alle SprecherInnen da draußen. Das ist harte Arbeit.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, wirklich. Und
aber auch da würde man jetzt denken, stopp, irgendwie KI?
Wie viel Zeit hast du? Ich kann da noch drüber reden. Gerade SprecherInnen sollen sich mit den Tools auseinandersetzen. Ich mache gerade ein Hörspiel für einen Kunden.
Ja.
Und ich weiß, ich komme da an meine Grenzen. Ein Sprecher könnte diese Tools viel besser bedienen, wie die KI-Stimmen betonen, als ich, der das nicht gelernt hat, weil ein Sprecher das beschreiben kann.
Genau.
Und da sind wir wieder.
Das ist aber interessant, weil es gibt zum Beispiel von mir auch eine Stimme, ein Avatar sozusagen, der die täglichen News vom Hamburger Abendblatt vorliest letztendlich. Und das Interessante ist wirklich, das funktioniert alles bestens.
Genau.
Und dann spielte ich es meiner Mutter und meiner Frau vor. Und was war die Reaktion? Weißt du, was die gesagt haben? Wer ist das?
Ja.
Und dann, es ist aber meine Stimme.
Aber ein Sprecher könnte die Akzentuierung, die du hast, wenn du etwas vorsprichst, viel besser beschreiben einer Maschine und diese Maschinen bedienen die. Mhm. Deswegen sage ich jedem Sprecher, der Angst hat, beschäftigt euch mit den Systemen, vor denen ihr Angst habt.
Und muss man nicht aber dann, also wie man das macht, man muss dann ja so 15, 20 Minuten einsprechen und dann wird das umgebaut und
zum
so.
Zum Beispiel.
Muss der Sprecher nicht die Angst haben, dass irgendwann, was ja auch toll ist übrigens über Sprecher, die lange tot sind, tolle Sprecher, die könnte man ja wieder lebendig machen, aber das wird am
in
Ende...
In der Gefahr ist, ich weiß, wo du hin willst, in der Gefahr, dass die Stimme geklaut wird, liegt auch die Chance, denn man kann diese, es gibt Systeme, wo man seine Stimme lizenzieren kann.
Okay.
Und wie sagte schön so schön Keanu Reeves noch in einem Interview mit der Schauspielerin, die auch in Matrix mitgespielt hat, wir kommen nicht auf den Namen. Die saßen zusammen, haben sich über KI-Schauspielerei unterhalten. Ist schon ein relativ altes Ganze. Und sie sagte, da habe ich ja Angst, dass ich dann nicht mehr als Schauspieler da bin. Und dann werde ich da irgendwie geklont, dargestellt. Und er sagte, nee, Entschuldigung, wie geil ist das denn? Ich kann 10 Filme gleichzeitig drehen und bleib zu Hause. So, und das ist wirklich der Unterschied. Man kann, wenn man als Sprecher seine Stimme lizenzieren kann, kann man vielleicht viel besser arbeiten und viel mehr arbeiten. Und da liegt die Chance drin. Es werden aber nicht so viele sein. Das muss ich leider auch sagen. Wir haben eine sehr luxuriöse Synchronsprecherlandschaft in Deutschland.
So ist es. Lieber Andreas, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.